Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon ist Gisa Funk. So, wir gönnen uns in dieser Sendung jetzt mal eine kleine Trump-Biden-Verschnaufpause und blicken im Büchermarkt heute nicht hinüber nach Amerika zur Präsidentschaftswahl, sondern nach Europa. Zusammen mit dem überzeugten Europäer Karl Markus Gauß erinnern wir noch einmal daran, wie grausam umkämpft unser Heimatkontinent vor allem im letzten Jahrhundert war und wie sehr Europa inzwischen und eben immer weniger die USA zur Sehnsuchtsadresse für Flüchtlinge wird. Erst einmal aber, da reisen wir heute mit dem Schweizer Autor Joachim B. Schmidt ganz weit hoch in den nordwestlichen Zipfel Europas auf die ehemalige Wikingerinsel Island. 2007, also vor 13 Jahren, da ist der gebürtige Schweizer dorthin ausgewandert. Inzwischen hat Joachim B. Schmidt sogar die isländische Staatsbürgerschaft. Und eigentlich, das hat der 39-jährige Autor kürzlich einem Journalisten verraten, eigentlich wollte er mit seinem neuen Buch einen packenden Island-Krimi schreiben. Aber dann kam alles ganz anders, denn plötzlich, so erzählt es Joachim B. Schmidt, hatte er so einen komischen Typen namens Kallmann im Kopf, einen Eigenbrötler und Haifischjäger. Und dieser merkwürdige Typ, der ließ ihn einfach nicht mehr los. Also hat Joachim B. Schmidt Kallmann kurzerhand zur Haupt- und zur Titelfigur seines neuen Romans gemacht. Und das, obwohl der auf den ersten Blick nun wirklich nicht besonders helle wirkt, aber wie das öfter so ist in der Weltliteratur. Auch den sogenannten Trottel Kallmann, den sollte man nicht unterschätzen, sagt unsere Kritikerin Christel Wester.
Eine der abgelegensten Ecken Islands hat Joachim B. Schmidt als Schauplatz für seinen Roman gewählt. Den Ort gibt es wirklich. Rövarhöp heißt das Dorf am nordöstlichen Zipfel der Vulkaninsel. Von hier aus fährt man nur eine Viertelstunde mit dem Auto und befindet sich schon über dem Polarkreis. In Rövarhöp lebt Kallmann, ein knapp 34 Jahre alter Sonderling mit kindlichem Gemüt, der Polarfüchse jagt und die für Nicht-Isländer ungenießbare isländische Spezialität Gammelhai herstellt. Kallmann ist der Ich-Erzähler des Romans. Durch seine Augen blicken wir auf das Dorf.
Meine Mutter sagte immer, am Ende der Welt links abbiegen. Ich fand das lustig, aber sie lachte nie.
Die Leute in Rövarhöp haben in der Tat nicht so viel zu lachen. Einst war ihr Dorf ein prosperierendes Zentrum für Fischfang und Fischverarbeitung. Doch das ist lange her. Wegen der Überfischung der Meere hat Island strenge Fangquoten eingeführt. Rövarhöp ist davon besonders betroffen. Eindrucksvoll fängt Joachim B. Schmidt die Atmosphäre an diesem Ort ein, an dem der ökonomische und soziale Wandel der ehemaligen Fischereiregionen Islands deutlich sichtbar wird.
Ich zog mich warm an und ging an den Hafen. Hier unten standen eine ganze Menge alter Lager- und Fischverarbeitungshallen, Gebäude, die in den 50ern und 60ern errichtet worden waren und nun einknickten, wie Britenbaracken und Arbeiterunterkünfte, die mächtigen Lebertran- und Öltanks, alles leer.
Die Menschen sind abgewandert. In Rövarhöp ist nur noch jedes dritte Haus bewohnt. Gerade mal 175 Einwohner sind diesem ehemaligen Fischereizentrum geblieben. Und der so oft beschworene Strukturwandel will sich einfach nicht einstellen, obwohl sich hier alle nach Kräften darum bemühen. Um Touristen in diese abgelegene Gegend zu locken, wurde auf Initiative eines Hotelbesitzers sogar das größte Freiluftkunstwerk Islands förmlich aus dem Boden gestampft. Ein Steinkreis mit mythologischen Motiven, Arctic Henge genannt, bei dem natürlich der berühmte prähistorische Stonehenge in England Pate stand. Doch das zeitgenössische isländische Imitat blieb unvollendet, weil dem Dorf das Geld ausging. Man könnte glauben, diese absurde Szenerie hätte der Autor für seinen Roman frei erfunden, doch die Freiluftkunstruine existiert ganz real. Und der versierte Islandkenner Joachim B. Schmidt baut sie geschickt in seine Geschichte ein. Denn der tief verschneite und nebelverhangene Arctic Henge wird zum Schauplatz blutiger Geschehnisse. Gleich zu Beginn stößt der Ich-Erzähler Kallmann auf eine noch frische Blutlache.
Das Blut glänzte rot und dunkel im weißen Schnee. Die Schneeflocken legten sich unaufhörlich darauf und schmolzen.
Weiß Kallmann, woher das Blut stammt? Hat er etwas mit dem spurlosen Verschwinden des Hotelbesitzers zu tun, der den Bau des Arctic Ange antrieb, dann zum Scheitern brachte und obendrein mit Fischfangrechten spekulierte? Die Polizei rückt an, im Hafen taucht außerdem ein Fass voller Drogen auf, die Presse wittert eine heiße Story. So nacherzählt klingt Schmidts Roman nach einem Island-Krimi. Doch er liest sich völlig anders, weil Joachim B. Schmidt ganz bewusst nicht die Polizeiermittlungen in den Mittelpunkt der Handlung stellt, sondern seinen Sonderling Kallmann. Und der erzählt in erster Linie von seinem Alltagsleben in Röverhöpp. Von daher laufen die Polizeiermittlungen eher im Hintergrund ab und sorgen nur unterschwellig für Spannung. Zumal Kallmann sein spürbar lückenhaftes Wissen darüber nur scheibchenweise preisgibt.
Weil es schneite und einfach alles, mal abgesehen von der roten Blutlache, weiß war und man keinen einzigen Laut hörte, fühlte ich mich, als wäre ich der letzte Mensch auf der ganzen Welt. Und wenn man der letzte Mensch auf der ganzen Welt ist, ist man froh, wenn man es jemandem erzählen kann. Darum erzählte ich es dann doch. Und damit fingen die Probleme an.
Kallmann ist eine auffällige, geradezu skurrile Erscheinung. Er läuft mit Cowboyhut, Sheriffstern und einer alten, verrosteten Pistole durch die Gegend. Doch in seinem Dorf im äußersten Norden Islands tun die meisten so, als sei seine Montur völlig alltäglich, obwohl hier außer ihm natürlich keiner so rumläuft. Kallmann besitzt eine gewisse Narrenfreiheit, die man als positive Diskriminierung bezeichnen könnte. Er ist der gut integrierte Dorftrottel, den alle irgendwie mögen, aber über den sich alle auch immer wieder gern lustig machen und dabei glauben, er merke es nicht. Doch Kallmann ist keineswegs so blöd, wie die anderen denken. Er spürt die Herabsetzung sehr genau und entwickelt Strategien, damit umzugehen.
Ich lachte mit, denn es ist besser, mit anderen zu lachen, als der Einzige zu sein, der nicht lacht. Sonst ist man einsam.
Einsam ist Kallmann jedoch auch, wenn er mitlacht. Stunden später wird er dann oft aggressiv, zerdeppert blindwütig Gegenstände und nicht selten verletzt er dabei vor allem sich selbst. Joachim B. Schmidt zeichnet seine Hauptfigur mit großer Empathie, psychologischem Feingefühl und Humor. Die scheinbar naive mündliche Erzählweise seines Protagonisten gelingt ihm brillant. Kallmann erinnert an eine prominente Romanfigur, Winston Grooms scheinbar einfältigen Glückspilz Forrest Gump, der vor allem durch die Oscar-prämierte Verfilmung mit Tom Hanks in der Hauptrolle weltberühmt geworden ist. Den Forrest Gump-Vergleich baut Schmidt denn gleich auch selbst in seine Kallmann-Geschichte ein.
Run, Forrest, run! Riefen sie früher im Sportunterricht und lachten sich krumm. Das ist aus einem Film, in dem der Held behindert ist, aber schnell laufen und gut Pingpong spielen kann. Ich konnte nicht schnell laufen und auch nicht Pingpong spielen.
Dafür ist Kallmann jedoch ziemlich flott im Internet unterwegs. Joachim B. Schmidt hat mit Kallmann einen modernen Schelmenroman von geradezu klassischem Zuschnitt geschrieben. Sein Titelheld und Ich-Erzähler muss Abenteuer bestehen und richtet mit seinem unverstellten Blick auf die Welt den Fokus auf gesellschaftliche Missstände. Er fördert unbequeme Wahrheiten zutage und stellt Zusammenhänge her, die kaum jemand so klar benennt wie er. Kallmann kann zwar nicht rechnen und nur schlecht schreiben, aber wenn er auf seine frappierend einfache Weise erklärt, wie die Spekulation mit Fischfangquoten funktioniert, leuchtet das sofort ein. Vor allem aber lernt man, wenn man ihm zuhört, viel über Vorurteile und Diskriminierung. Kallmann will sich nicht auf seine Handicaps reduzieren lassen, schließlich verfügt er trotz seiner Defizite über erstaunliche Fähigkeiten und Begabungen, die ihn vom Durchschnitt abheben. So besitzt Kallmann einen genialen Orientierungssinn und ist ein erfahrener Fährtenleser sowie ein geschickter Haifischfänger und Jäger. Sein Erfinder Joachim B. Schmidt gönnt ihm am Ende dieses dramaturgisch ungemein raffiniert gebauten Romans dann sogar einen triumphalen Heldenauftritt. Kallmann darf mit seiner alten, verrosteten Pistole das Leben einer Polizistin vor einem bedrohlichen Eisbären retten.
Mit diesem letzten Schuss fällte ich das Eisbärenweibchen. Es fiel nach vorne. Und jetzt machte mein Körper doch irgendwie nicht mehr richtig mit, denn ich reagierte nicht, blieb einfach stehen, sodass mich das Tier zu Boden riss und unter sich begrub.
Man darf verraten, dass Kallmann überlebt, denn sonst hätte er diese wunderbare Geschichte ja gar nicht erzählen können.
So lautet das Fazit einer beeindruckten Christel Wester nach der Lektüre von Kallmann, einem modernen Schelmenroman aus Island von Joachim B. Schmidt. Erschienen ist Kallmann im Diogenes Verlag Zürich, 351 Seiten, 22 Euro. Machen wir an dieser Stelle einen Schwenk hinüber zu einem standhaft nachdenklichen und trotz aller Medienaufgeregtheiten weiterhin ruhig reflektierenden Intellektuellen. Sich selbst bezeichnet der in Salzburg lebende Autor und Journalist Karl Markus Gauss auch schon mal als Humanist, der sich der Aufklärung verpflichtet fühlt. Und als modern humanistischer Aufklärer, da meldet sich Gauss seit Jahren schon regelmäßig bei aktuellen Gesellschaftsdebatten zu Wort, aber eben nicht, wohlgemerkt, wie das inzwischen leider allzu oft üblich ist, im vorschnellen Empörungsschnappreflex. Nein, bei Karl Markus Gauss ist immer alles wohldurchdacht und nachvollziehbar argumentiert. Vor allem die oft benachteiligten ethnischen Minderheiten Europas, die liegen ihm besonders am Herzen. Wahrscheinlich auch deshalb, weil Karl Markus Gauss selbst ein Nachfahre von sogenannten Donauschwaben ist und in seinem neuen Buch Die unaufhörliche Wanderung, da hat der hochgebildete Literat jetzt noch einmal 23 Texte aus den letzten 20 Jahren versammelt, mit ganz eigenen Beobachtungen zum Vielvölkerstaatsgebilde Europa. Terry Albrecht hat sich diese Aufsatzsammlung genauer angeschaut.
Der Titel des neuen Buches von Karl Markus Gauss, Die unaufhörliche Wanderung, klingt wie eine Zustandsbeschreibung. Und das ist es für ihn in gewisser Weise auch. Denn der 1954 geborene Autor und Journalist aus Salzburg ist eigentlich immer in Bewegung, sei es körperlich oder geistig. Gauss ist ein vielbelesener Forschungsreisender, der in seinen Berichten immer Bezüge zur Geschichte, Politik oder Literatur einbaut. Das ist nun auch wieder in seinem neuen Prosaband »Die unaufhörliche Wanderung« so. Eine Sammlung aus Essays, Kolumnen und vor allem Reisereportagen. Die Reisereportage ist Gauss' Metier. Ganz in der Tradition eines Richard Kapuscinski und der nimmt er seit Jahrzehnten Reisen, aus denen dann Reportagen entstehen. Aber während der berühmte polnische Reporter Kapuscinski im 20. Jahrhundert verschiedene Kontinente für seine Reportagen bereiste, konzentriert sich Gauss vor allem auf Europa. Genauer gesagt auf Mittelosteuropa. Es sind die Grenzregionen im einstigen Habsburgreich, die es dem Österreicher angetan haben. So hatte er auch schon in Büchern wie »Die versprengten Deutschen« 2005 oder »Die Hundeesser von Svinja« 2004 die Deutschen und Roma-Minderheiten besucht. Und, wie bereits in diesen beiden Büchern, interessieren den überzeugten Europäer Gauss nun auch in »Die unaufhörliche Wanderung« gerade jene oft verspotteten und verfolgten Volksgruppen besonders, die man sonst nur selten in den Blick nimmt. Also jene ethnischen Minderheiten, die mit Vorurteilen belegt, immer wieder zu Opfern von Hass und Gewalt werden und danach heute als verfolgte Migranten auch nach Deutschland kommen. Seit Jahrzehnten ist Gauss in seinen Reportagen ein Anwalt dieser ausgegrenzten Menschen. Und es sind die Berichte über ihr fortdauerndes Unglück und Leiden, die auch erzählerisch die stärksten Texte dieser Anthologie sind. So entstand die anrührende Geschichte »Ein Mädchen namens Nadica« aus dem Jahr 2001, in der Gauss von der Abschiebung eines Roma-Mädchens aus Österreich erzählt.
Das ist eine österreichische Geschichte, weil sie von demoralisierten, überforderten, enttäuschten, resignierten Österreichern handelt, die Besseres leisten wollten, als ihnen zu leisten gestattet wird. Ein Sozialarbeiter im Jugendamt hat eben viel zu viele Krisenkinder im Auge zu behalten und über sich einen Aufpasser, der scharf im Auge behält, ob da nicht jemand seine Arbeitszeit, die dem Magistrat gehört, für sinnlose Fälle vergeudet.
Es ist geradezu erschreckend zu lesen, wie wenig sich seither nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland an der Abschiebepraxis bis heute geändert hat. Flüchtlingspolitik und Migration und die Rolle der Minderheiten samt ihrer zu versinken drohenden Sprachen sind Themen, die in diesem Buch immer wieder neu auftauchen und beleuchtet werden. Das besondere Interesse daran ist wohl damit zu erklären, dass Gauss selbst der Nachfahre einer deutschen Minderheit ist. Er stammt von Donauschwaben ab, die einst im heutigen Rumänien gesiedelt haben. In der titelgebenden Erzählung »Die unaufhörliche Wanderung« von 2009 reist er nach Odessa und entdeckt Spuren von Schwarzmeerdeutschen. Wie die Donauschwaben gehören auch sie zu den aussterbenden Volksgruppen in Osteuropa.
Die neuen Odessiten sind bereits dabei, das zu tun, was auch von den Zuwanderern des 19. Jahrhunderts berichtet wird. Die Sprache der Stadt nämlich mit den Wendungen aus den eigenen mitgebrachten Sprachen, mit anderen Betonungen, grammatischen Unregelmäßigkeiten zu verändern. Natürlich ist Odessa heute eine Stadt in der Ukraine, aber auch wenn manche meiner Freunde es nicht gerne hören, es ist nicht nur eine ukrainische, sondern auch eine russische Stadt, in der Russisch sowohl von vielen der eingesessenen Bewohner als auch von manchen der neuen Zuzügler bevorzugt wird.
Wie man es vom Reisechronisten Karl-Markus Gauss kennt, sind auch die insgesamt 23 Texte aus dem neuen Band sehr persönlich gefärbte Reportagen. Auf seinen Streifzügen bezieht er sich selbst immer wieder mit ein und seine eigene Herkunftsgeschichte. Und es ist diese persönliche Bezugnahme des Autors zu den Orten, die seinen Reportagen ihre erzählerische Qualität verleiht. Behutsam, fragend, neugierig nähert sich der Autor, der meist mit dem Fotografen Kurt Keindl unterwegs ist, den fremden Menschen. Leider beinhaltet das Buch keine der Fotografien von Keindl. In der titelgebenden Erzählung besucht Gauss in Odessa ein Restaurant, eine Szenerie, wie sie typisch ist für viele Orte im Osten Europas.
Viele Tische mit wohlbeleibten Herren in mittleren Jahren und jungen Frauen, die sich alle zu bewegen wussten, als hätten sie den Meisterkurs in Schönheit und Vollkommenheit mit Auszeichnung absolviert.
Gauss wird Zeuge eines Treffens von Männern aus der Unterwelt, die ihm mit ihren großen Geländewagen und den Nummernschildern 777 besonders auffallen. Die Nummernschilder bedeuten, sie sind tabu für jedermann, für jeden Polizisten, dem seine Karriere lieb ist. Der Kontrast zwischen Arm und Reich wirkt im Osten Europas viel augenfälliger als im Westen und macht den Beobachter Gauss nachdenklich.
Möglich, dass einem dort, wo die Armut sichtbar ist, weil viele Leute ärmlich gekleidet sind, bloßfüßige Kinder in Cafés betteln, der Reichtum stärker auffällt. Ja, dass man ihn überschätzt.
Von dieser Beobachtung der heutigen Lebensbedingungen in der Ukraine gelingt Gauss der Schwenk elegant hinüber zur Vertreibungsgeschichte dieses viel umkämpften Landes im und nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Hunderttausende von Menschen damals während der Zeit der sogenannten Säuberungen ihrer Existenz, wenn nicht gleich das Leben kostete. Und genau das macht den Reiz der Reiseberichte von Karl-Markus Gauss aus. Sie verknüpfen Anekdoten und Szenenbeschreibungen mit intellektueller Reflexion. Warum es ihn, den Bücherwurm, irgendwann überhaupt hinaus in die weite Welt gezogen hat, das erklärt der Literaturliebhaber in einem eigens angehängten Schlusskapitel selbst so.
Dass ich Autoren ausfindig machen wollte, die bedeutende Literatur geschrieben hatten, aber unbekannt geblieben waren, hatte mit einer Freude am Entdecken zu tun, von der ich nicht weiß, wie sie in mich gepflanzt wurde. Nach dem Studium galt ich bald als der junge Mann, der eine Obsession für abseitige Autoren hegte, die sonst kaum wer kannte.
Und, so kann ergänzt werden, Gauss ist nicht nur ein Mann mit einer Obsession für abseitige Autoren, sondern auch für abseitig gelegene Orte. Zumindest schreckt er in der Erzählung In der Unterwelt nicht einmal davor zurück, die Autobiografie einer Stadt in deren Kanalisation zu entdecken und selbst dann prompt auch zu durchwandern. Vor allem aber sind seine Reisejournale Verlustgeschichten von versunkenen Kulturen und Traditionen eines Europas, das gerade im Osten fortschreitend von nationalen Alleingängen geprägt ist. Noch sind die alten Spuren nicht ganz verschwunden und es ist sensiblen historischen Spürnasen wie Karl-Markus Gauss zu verdanken, dass unsere kulturellen und geschichtlichen Wurzeln noch nicht völlig in Vergessenheit geraten sind.
Das war Tere Albrecht über die unaufhörliche Wanderung von Karl-Markus Gauss. Der neue Band mit Prosatexten liegt im Paul-Czolnay-Verlag Wien vor. 202 Seiten, 23 Euro. Und zum Schluss der Sendung hier noch ein Hörtipp, sofern nicht heute Abend noch Dramatisches wegen der Präsidentschaftswahl in den USA passieren sollte. Ansonsten können Sie heute ab 20.30 Uhr in unserer Sendung Lesezeit die junge türkischstämmige Schriftstellerin Deniz Ode kennenlernen, die im Gespräch mit Hubert Winkels ihren Debütroman Streulicht vorstellen wird. Ein autobiografischer Roman, der zuletzt für viel Furore sorgte, auch deshalb, weil er relativ sensationell für die Shortlist des Deutschen Buchpreises nominiert war. Lohnt sich also ab 20.30 Uhr zuzuschalten. Und mit diesem Hinweis verabschiedet sich hier Gisa Funk. Machen Sie es gut.